Ich persönlich, ich habe eine Freude daran, Sendungen oder Dokumentationen zu schauen, in denen alte und vernachlässigte Häuser wieder auf Vordermann gebracht werden. Noch diese Woche habe ich ein Video gesehen, da war eine junge Familie aus England, sie sind nach Frankreich gezogen, haben sich da ein altes Anwesen, ein Landhaus gekauft und haben über mehrere Monate und Jahre dieses Projekt gestartet. Das ganze Gebäude war bewuchert, das Haus total vernachlässigt, alles modrig, alles morsch, alles geschimmelt. Und dann beginnt diese Arbeit. Am Anfang muss erstmal der ganze Müll entfernt werden. Abfall, Unkraut, alles muss entfernt werden. Die Böden, die Fenster, die Decken, die müssen alle raus. Alles muss raus bis auf die Grundsubstanz. Und dann kann alles neu gemacht werden. Das Alte muss fort, bevor das Neue in dieses Haus einziehen kann. Und das ist immer wieder herrlich, wenn man das sieht. Und am Ende, wenn man diesen Vergleich sieht, wie es am Anfang ausschaute und dann am Ende, was sie daraus gemacht haben, immer wieder herrlich zu sehen. Was für ein altes Haus gilt, also wie man mit einem alten Haus umgeht, das gilt auch für diese Welt. Gottes Herrschaft und seine neue Welt können nicht kommen, bevor nicht das entfernt wurde, was diese Welt zuvor verdorben und zugrunde gerichtet hat. Das muss erst entfernt werden, bevor Gottes Herrschaft kommen kann und die neue Welt kommt. Menschen zu allen Zeiten haben immer wieder versucht, eine neue, bessere Welt zu schaffen. Viele haben sich an dieses Projekt gewagt, sei es die Kommunisten. Die haben sich ein Paradies versprochen, wenn sie endlich den Kapitalismus und die Habsucht abschaffen. Wenn das passiert, dann haben wir eine schöne neue Welt. Dann unsere westliche, säkuläre, humanistische Gesellschaft. Sie denkt, wenn wir den Menschen nur Bildung bringen und sie endlich aufklären und ihnen die Armut nehmen, dann sind alle Probleme gelöst. Aber allen ist bisher keine dauerhafte Veränderung gelungen. Vielmehr sehen wir weiteres zunehmendes Verderben und die Herrschaft der Sünde. Diese Vorstellung einer neuen, heilen Welt konnte von ihnen allen nicht erreicht werden. Es ist ihnen nicht gelungen, weil es nicht der Kapitalismus oder die Armut oder die fehlende Bildung, sie sind nicht das ursächliche Problem für eine verdorbene Erde, sondern die Macht des Bösen, die Sünde, die ihren Ursprung hat im Teufel, im Satan, ist das ursprüngliche Problem dieser Welt. Diese Macht muss vernichtet werden. Sie muss entfernt werden, damit eine neue, heile Welt geschaffen werden kann. Und wir freuen uns auf diesen Tag. Dieser Tag wird kommen, an dem unser Gott seine Herrschaft vollendet hat und die völlige Macht ergriffen hat. Die Verderber dieser Erde, die diese Welt zugrunde gerichtet haben, sie werden gerichtet und unser Gott wird alles neu machen. Er wird einziehen, dieses Haus wird aufgerichtet und es wird alles herrlich sein. Und diesen Ausblick, den bekommen wir heute in unserer Predigt. In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass Gott seine Gemeinde in die Welt gestellt hat als Zeugen und Verkündiger des Evangeliums. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde auf dieser Erde unter den geballten Angriffen des Bösen steht. Wir haben aber auch gesehen, dass Gott verspricht, er hat den Tempel vermessen, er hat die Heiligen vermessen, er verspricht, ich werde für euren Schutz sorgen, ich werde dafür sorgen, dass ihr den Glauben nicht verliert. Und er hat seine Gemeinde durch die Zeit hin bewahrt, dass sie ihr Zeugnis ausrichten konnten und es vollendet haben. Und dann haben wir gesehen, dass die Gemeinde für eine kurze Zeit allein zurückbleibt in einer Zeit der Finsternis und das Zeugnis stirbt und die Welt vereinigt ist unter der Anleitung des Tieres im Kampf gegen die Gemeinde und im Widerstand gegen die Gemeinde. Und doch am Ende sehen wir, dass Gott sein Volk vor den Augen aller Feinden rehabilitiert hat, indem er die Gemeinde zu sich empor erhoben hat, sie erweckt hat und allen sichtbar wurde. Das sind Kinder Gottes. Er hat sie vor der Welt verherrlicht. Und daraufhin folgt unser Predigttext in Offenbarung 11, 15 bis 19. Ich habe einmal eine kurze Überschrift für die heutige Predigt, die lautet die vollendete Herrschaft Gottes. Und eine längere, die so lautet, die Vollendung der Herrschaft Gottes erfüllt die Gläubigen mit Anbetung und bedeutet das Verderben der Gottlosen. Lass uns den Text lesen, Offenbarung 11, von Vers 5 bis 19. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Älteste, die vor Gott auf ihrem Thron saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden, und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst, und den Heiligen und die und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Nachdem wir in den ersten sieben Posaunengerichten Gottes Gericht über Götzendiener gesehen haben, die trotz seinen Gerichten nicht umkehren, sondern ihren Götzendienst verharren, erwarten wir, dass wir auch in dieser siebten Posaune dieses Gericht über die Götzendiener beschrieben finden. Erinnert ihr euch noch an die sieben Siegel? Da haben wir das siebte Siegel gelesen und dachten wir auch, da lesen wir jetzt so über das letzte Gericht oder dass das endgültige Gericht beschrieben wird. Aber auch hier wird nicht direkt das Gericht über diese Erde beschrieben. Stattdessen finden wir uns erstmal wieder im himmlischen Thronsaal wieder. Also der Schauplatz ist wieder der Himmel. Wir sind zurückgekehrt. Also wir schauen nicht mehr direkt, was geschieht hier auf dieser Erde, sondern was geschieht im Himmel. Und wir hören den Lobgesang einer großen Schar im Himmel, die ihre Freude darüber zum Ausdruck bringt, dass Gott seine Herrschaft vollendet hat. Und es scheint, als ob es ein Rückblick ist auf dieses vollendete Gericht, als ob diese Heiligen im Himmel Gottes Gericht gesehen haben und sich freuen über seine vollendete Herrschaft. Es ist interessant, die Reihe der Posaunengerichte wurde eröffnet mit den Gebeten der Heiligen. Sie wurden von einem Engel vor Gott dargebracht und Gott hat diese Gebete der Gläubigen gehört. Er hat ihr Rufen, ihr Flehen, ihr Seufzen vernommen und hat sich dann aufgemacht im Gericht gegenüber den Gottlosen, gegenüber den Götzendienern. Und jetzt, also es begann mit dem Rufen, mit dem Seufzen, mit den Beten der Gläubigen und jetzt endet es mit dem Jubel Gesang der Gläubigen im Himmel oder nicht nur der Gläubigen, des ganzen Himmels. Also am Anfang haben wir ein Seufzen, ein Rufen, ein Flehen und hier hören wir den Jubel des Himmels. Unser Gott hat die Gebete der Gläubigen gehört. Ihr Flehen, ihr Rufen, ihr Seufzen hat er vernommen und er hat sich aufgemacht im Gericht und hat geantwortet. Und jetzt mit dem Schall der siebten Posaune hören wir den Lobgesang des Himmels. Also das ganze Heer der Engel im Himmel und auch das ganze Heer der erlösten Schar, die schon im Himmel ist, stimmen ein in diesen Lobpreis. Es ist der himmlische Beifall zum Abschluss der heiligen Absichten Gottes. Also der Himmel applaudiert Gott, dass er seinen Ratschluss ausgeführt hat. Ihnen ist vor Augen offenbar der Sinn aller Dinge. Gott hat seine Herrschaft vollendet. Die Engel haben ab dem ersten Tag darauf gewartet, sehnsüchtig gewartet, dass dieser Tag kommt, an dem die Herrschaft Gottes über alle rebellierenden Kräfte und Mächte offenbar und anerkannt ist. Sie haben das mit angesehen über die Jahrhunderte, wie sich alle erhoben haben gegen Gott und sie haben auf diesen Moment gewartet, wo Gott triumphiert. Immer wieder wurde die Gottesherrschaft angegriffen und untergraben. Jetzt ist sie vollendet und vor allen offenbar, Gott herrscht. Und sie freuen sich und jubeln. Im Psalm 110, Vers 1 wird uns gesagt, Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Die gesamte Macht, die Herrschaft über diese Welt ist in die Hände unseres Gottes, in die Hände Christi übergegangen. Die Geschichte dieser Welt ist die Geschichte göttlichen Handelns, um den widerspenstigen Teil der Schöpfung dem Willen und der Herrschaft Gottes zu unterwerfen. Könnt ihr euch das vorstellen wie ein Königreich? Und in diesem Königreich gibt es eine Provinz, die sich gegen den König auflehnt. Die ist vielleicht weit entfernt. Sie denkt, ich habe eine große Distanz zu diesem König. Dieser König hat bis hierhin keinen Einfluss. Der König kommt hier vielleicht nur selten vorbei. Wir lehnen uns auf. Wir wollen ihm nicht mehr Tribut zollen. Wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Und dieser König wird irgendwann diese abgefallene Provinz wieder unter seine Herrschaft bringen. Und die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte einer abgefallenen Provinz, die Geschichte der unter der Sünde gefallenen Erde, die sich nicht unter Gottes Herrschaft beugt. Im Garten Eden glaubte der Mensch der Lüge des Satans, dass er selbst Gott sein kann, dass er keine Gottesherrschaft braucht, sondern dass er sich selbst genug ist. Er wurde mitgerissen in den Tod und in das Reich der Finsternis. Und dieses Reich der Sünde, dieses Reich der Finsternis, konnte nur durch eine einzige Tat wieder zerstört werden. Und zwar durch den Gehorsam des Gottessohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat dieses Reich der Finsternis zerstört, indem er gehorsam war. Indem er gehorsam war und sanftmütig litt, um sein Volk zu erlösen. In seinem Gehorsam und in seiner Sanftmut zertrat er der Schlange den Kopf und löste die Ketten der Sünder, die sich ihm anvertrauen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Um unsertwillen war er verflucht. Die Strafe der Zorn Gottes, der auf uns lag auf ihm. Und er tat das alles, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Diese Rettung, die Jesus Christus am Kreuz gewirkt hat, findet hier ihren wunderbaren Abschluss. Der Himmel preist den dreieinigen Gott, der einen wunderbaren Sieg errungen hat und seine Herrschaft vollendet hat. Jetzt ist wirklich jede widerstrebende Kraft, jede Rebellion ausgemerzt, besiegt. Gott hat die Macht angetreten. Nie wieder wird Gottes Wille angezweifelt oder bekämpft werden. Nie wieder wird es einen Garten Eden geben, wo die Menschen sich auflehnten gegen Gott. Denn jetzt herrscht Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird keinen zweiten Aufstand gegen Gottes Herrschaft geben. Das Böse ist ausgemerzt. Es hat keinen Raum. Die Schöpfung wird sich nicht nochmal ins Verderben begeben. Gottes souveräne Herrschaft über die ganze Welt ist aufgerichtet mit dem Kommen unseres Herrn. Die Macht des Fürsten ist zerstört. In Daniel 2,44 wird uns gesagt, prophezeiend, verheißend über unseren Herrn Jesus Christus: In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Es kommt dieser Tag, worüber sich diese Schar im Himmel freut und jubelt, wo unser Herr Jesus Christus über alle Feinde triumphiert, wo alle Feinde vernichtet, er aber selbst in Ewigkeit herrschen wird. Das Gleiche wird uns in Daniel 7 gesagt, Vers 27. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dieses Königreich, das uns unser Herr Jesus Christus durch sein Werk aufgerichtet hat, es hat alle Königreiche dieser Erde zermalmt. Wir können uns das heute noch nicht vorstellen, oder? Oder immer wieder nur uns so leicht vielleicht vorstellen, aber es kommt der Moment, wo jeder Widerstand, jeder Angriff auf Gott vernichtet sein wird und Gott über alle triumphierend dasteht. Der Vater hat seinem Sohn alles in die Hände gelegt und auch das Gericht hat er seinem Sohn übergeben. Und deshalb heißt es hier auch in dem Text in Vers 17, dass das Reich dieser Welt ist Gottes geworden und seines Christus, weil der Vater dem Sohn alles übergeben hat. Das Gleiche finden wir im Psalm 2, oder? Da heißt es ja, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Die Könige dieser Erde, die Mächte dieser Erde erheben sich gegen Gott. Jetzt müssen sie ihr Knie beugen unter der vollendeten Herrschaft Gottes und seines Gesalbten Jesus Christus. Liebe Geschwister, wir leben in einer Welt, die sich gegen Gottes Herrschaft auflehnt. Wir sehen das überall. Wir sehen es im Privaten, im Kleinen, im Leben der Einzelnen. Wir sehen es in der Gesellschaft. Wir sehen es in den Regierungen, an den Herrschern. Wir sehen eine Welt, die sich gegen Gott auflehnt. Und in ihrer Auflehnung sehen wir, wie sie Gottes Wort und seinen Willen verwerfen und in Sünde die Erde verderben. Und ich bin mir sicher, wenn du Kind Gottes bist, dann leidest du unter diesem Zustand. Du siehst das an und du bist traurig darüber. Du siehst, dass es ein Angriff auf Gottes Herrschaft ist. Doch es gibt einen Grund zur Freude und das möchte ich dir heute sagen und dich ermutigen und dich auffordern, dass du dich freuen sollst. Unser Herr Jesus Christus hat durch Tod und Auferstehung gesiegt. Er hat die Herrschaft angetreten und er wird seine Herrschaft auch vollenden. Es kommt der Tag der vollständigen Gottesherrschaft. Jedes Knie wird gebeugt sein vor dem Herrn aller Herren, unserem geliebten Herrn Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen und dich auffordern, dass du dich freust über den Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Vers 16 und 17 sehen wir, dass sich das Volk Gottes freut über diese vollendete Gottesherrschaft, denn sie haben in ihrem eigenen Leben gegen Selbstbestimmung angekämpft. Ich lese nochmal Vers 16 und 17 vor. Und die 24 Älteste, die vor Gott auf ihren Thron sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Die 24 Älteste fallen anbetend vor Gott nieder. Sie sitzen selbst auf Thronen. Sie verlassen diese Throne, weil die Herrschaft gehört alleine Gott. Sie fallen vor ihm nieder und beten an. Wir erinnern uns bezüglich der 24 Ältesten, es sind Engelwesen, die sich in sehr enger Gegenwart von Gott befinden. Ihre Anzahl und ihre Namen deuten darauf hin, dass sie Repräsentanten des Volkes Gottes sind. Also sie sind 24, 12 Stämme im Alten Bund und die 12 Apostel im Neuen Bund. Sie sprechen von diesem großen Volk Gottes, den Gläubigen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Sie stehen symbolisch für das Reich Gottes, für das Reich Jesu Christi, das er durch sein Sühnewerk aus der Macht der Sünde befreit und von dem Zorn Gottes erlöst hat. Sie danken Gott für seine Herrschaft. Und nicht nur das, also auf der einen Seite sehen wir, sie danken Gott, dass er seine Herrschaft angetreten hat. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass sie Gottes Gericht über die Gottlosen billigen. Also sie stimmen dem zu und sagen, ja, es ist ein gerechtes Gericht. Gut, Herr, dass du das machst und gemacht hast, dass du die Gottlosen richtest. Sie danken Gott für seine Herrschaft und sie billigen auch das Gericht über die Feinde des Kreuzes. Sie fallen nieder, weil sie sich unter die Herrschaft Gottes unterworfen haben. Die Herrschaft Gottes ist vollendet und die Gläubigen, die 24 Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren, unterwerfen sich Gott. Dass Gott gesiegt hat, ist ihnen eine große Freude. Und dass Gott richtet, ist für sie eine gerechte Sache. Und sie danken Gott, dass er seine Allmacht gebraucht hat, seine vollkommene und ewige Herrschaft über alle Dinge aufzurichten. In unserem Alltag stellen wir uns immer wieder eine Frage, und zwar die Frage, wo ist die Herrschaft Gottes? Wir schauen uns um und diese Frage, auch wenn du die vielleicht nicht genau in diesem Sinne stellst, aber ich denke, diese Frage tritt häufig auf, wo ist die Herrschaft Gottes? Wir sehen, wie Gottes Wille missachtet und verkehrt wird. Wir sehen, wie Kinder Gottes verführt und getötet werden. Wir sehen, wie Gottlose in Hochmut leben, stolz daherreden, Gott lästern. Aber das Böse ist ja nicht nur darin gegenwärtig, sondern wir sehen es in unserem eigenen Leben, in unserem Alltag, wie wir uns selbst immer wieder in der Sünde verstricken und mit dem Bösen konfrontiert sind. Wir stellen uns die Frage, wo ist die Herrschaft Gottes, die vollkommene Herrschaft Gottes? Die Sünde ist der Wille zur Selbstbestimmung. Das zu tun, was ich selbst möchte, das, was ich denke, was gut ist. Das zu tun, was entgegen dem Willen Gottes ist. Gott zu widersprechen und das Gegenteil zu tun. Und diese Sünde hat immer noch ihre Stimme in uns. Sie lockt uns, sie möchte uns fortreißen von der Herrschaft Gottes über unser Leben. Und es ist unser täglicher Kampf. Und ihr kennt das alle in eurem Alltag, wenn ihr Kinder Gottes seid. Und das sind die meisten hier. Wir kämpfen dagegen an, dass wir uns nicht dieser Selbstbestimmung ergeben, sondern uns unter die Herrschaft Gottes demütigen, jeden Tag aufs Neue. Ist diese Stimme in uns, die uns ruft und locken möchte zu einem selbstbestimmten Leben. Und wir müssen immer wieder dafür kämpfen, dass wir uns unter Gottes Herrschaft demütigen. Wenn wir diese Aussage treffen vor Gottlosen, dass Gott über ihn herrscht und für ihn bestimmt und dass er seine Selbstbestimmung vor Gott aufgeben muss, ist das die größte Anmaßung, die wir treffen können, wenn wir Menschen so begegnen in der heutigen Welt, oder? Wenn wir ihnen sagen, gib deine Selbstbestimmung auf und demütige dich unter die Herrschaft Gottes. Denn der Mensch, er will keinen Herrn über sich haben. Er denkt, er ist sich selbst ein besserer Herr. Er denkt, er ist weiser, klüger, allwissender als Gott. Und damit, dass er denkt, er braucht keinen Herrn, kommt er selbst unter die Knechtschaft des Satans und der Sünde. Er ist nicht mehr frei, das Gute zu wollen, sondern in seiner Auflehnung stellt er sich gegen Gottes Gebot und wählt die Sünde. Und so ist der Mensch niemals herrenlos. Entweder Christus herrscht oder Satan herrscht in seinem Leben durch die Sünde. Wisst ihr, was die frohe Botschaft ist, die frohe Kunde auch für uns heute? Wusstet ihr, dass Gott gerne Gott ist? Unser Gott, er will ewig der Gott seines Volkes sein. Denn er ist ein guter Gott, er ist ein gerechter Gott, er ist ein heiliger Gott. Und so sind auch seine Absichten für sein Volk gut, gerecht und heilig. Der Gottlose, er sucht in der Selbstbestimmung Freiheit. Er sucht darin, dass er selbst für sich bestimmen kann. Denkt er, das ist meine Freiheit. Und das, was er findet, ist Sklaverei in der Sünde. Der Gerechte, er sehnt Gottes Herrschaft über sich und findet darin Freiheit. Ich freue mich darüber, dass unser Gott seine vollkommene Herrschaft auch über uns Christen durchsetzen wird. Er wird jeden von uns von unserem Drang der Selbstbestimmung und der Sünde befreien. Da, wo das noch in uns steckt, wo wir selber herrschen wollen. Freust du dich auf den Tag seiner vollkommenen Herrschaft auch über dich? Ich freue mich auf den Tag, wo Gottes oder mein Wille völlig mit dem Willen Gottes übereinstimmt, weil ich mich gebeugt habe und jeder Widerstand entfernt ist. Ich freue mich auf den Tag, wenn jeder Hang zur Selbstbestimmung, zur Selbstsucht, zur Hochmut, zum Stolz, zur Lüge aus mir entfernt wurde. Ich freue mich auf den Tag, wo ich nicht mehr den Drang verspüre, meine eigene Ehre aufzurichten, die eines kleinen Wurms, sondern für die Ehre meines großen Gottes zu leben, meines Herrn Jesus Christus. Ich freue mich auf den Tag, wo ich ihn in Ewigkeit verherrliche und mich an ihm freue, an seiner Herrlichkeit, an seiner Schöne, an seinen Werken. Ich freue mich auf diesen Tag. Und ich bin mir sicher, wenn du Kind Gottes bist, dann freust du dich genauso auf diesen Moment. Wenn wir im Himmel angelangt sind, dann wird Gott allein für uns im Mittelpunkt stehen. Und wir dürfen ewige Gemeinschaft mit ihm genießen. Wir werden unseren Christus sehen. Wir werden ihn in sein Angesicht schauen. Wir werden seine Hände sehen. Wir werden ihn sehen, der uns erlöst hat. Er wird unser Preis sein. Ewige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, der uns erlöst hat. Die 24 Ältesten, sie preisen Gottes Allmacht und Ewigkeit. Und diese zwei Eigenschaften, sie stehen im Zusammenhang mit dem, was hier geschieht. Allmacht, weil Gott in seiner Allmacht die Macht an sich genommen hat. Und sie preisen Gottes Ewigkeit, weil Gott ein ewiges Reich aufrichtet, das nie beendet wird und nicht mehr angegriffen und nicht mehr zerstört werden kann. Zuletzt möchte ich noch einen Hinweis geben. In einigen Übersetzungen gibt es einen Unterschied zwischen Offenbarung 1, Vers 8, Offenbarung 4, Vers 8 und unserem Vers 17. In Offenbarung 1, Vers 8 lautet es so: Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also hier wird Gott vorgestellt als derjenige, der ist, der war und der kommt. Offenbarung 4, wieder das, 4, Vers 8, das Gleiche, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und die, die eine Elberfelder Übersetzung haben, sie stellen fest, dass es hier in dem Vers 13 ein bisschen anders, im Vers 17 ein bisschen anders lautet. Wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der war. Und der da kommt, taucht hier nicht auf. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Übersetzung ist richtiger? Ist es zum Beispiel bei mir die Schlachter, wo dieses und der da kommt nochmal auftaucht? Das ist die Elberfelder. Ich kann nicht sagen, was richtig ist, aber es gäbe schon eine Begründung dafür, wieso hier diese Aussage und der da kommt nicht mehr auftaucht. Weil Gott ist gekommen. Seine Herrschaft ist aufgerichtet. Er muss nicht mehr kommen. Er war und er ist, seine Herrschaft ist jetzt da, die in Ewigkeit bleibt. Also es gäbe eine gute Begründung zu sagen, dass hier die Elberfelder wohl richtig ist in ihrer Übersetzung. Wir haben gesehen, das Volk Gottes freut sich über den Moment, wo Gottes vollendete Herrschaft kommt, weil sie haben in ihrem Leben gegen diese Selbstbestimmung angekämpft und sie freuen, dass Gottes Herrschaft auch über sie vollendet ist. Wir gehen weiter zum Vers 18 und hier sehen wir, dass die Menschen in ihrer Selbstbestimmung, die Feinde Gottes, die Erde verdorben haben und jetzt im Gericht schickt Gott sie dafür ins Verderben. Ich lese nochmal Vers 18 vor. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen, um die Zeit der Toten gerichtet zu werden und die Zeit den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, klein und groß, um die zu verderben, welche die Erde verderben. Also während dieser jüngste Tag, wo unser Herr kommt, ein Tag des Jubels für die Gläubigen ist, so bedeutet die Aufrichtung der endgültigen Herrschaft Gottes für den gottlosen Gericht. Interessant ist, hier wird gesagt, die Nationen sind zornig gewesen. Sie waren zornig. Sie waren zornig über den Anspruch Gottes auf ihr Leben, dass Gott gesagt hat, ich herrsche über dich, ich bin dein Gott, ich bin dein Schöpfer, ich möchte über dich bestimmen, weil ich ein guter, heiliger, gerechter Gott bin. Ich weiß besser, was gut für dich ist. Ich sorge für ein besseres Leben für dich. Sie waren zornig über diesen Anspruch Gottes auf ihr Leben. Und in ihrem Zorn haben sie sich gegen die Propheten und Zeugen Gottes gewandt und wollten sie sich dieser Zeugen entledigen. Aber jetzt ist dieser Zorn der Gottlosen vorbei. Und ich denke, der Zorn der Gottlosen ist in zweierlei Hinsicht vorbei. Erstens ist ihr Zorn vorbei, weil ihre Machenschaften beendet sind. Sie werden ihre Hand nicht mehr an die Zeugen Gottes legen können. Sie sind gerichtet. Ihr Zorn ist vorbei. Sie können nichts mehr tun. Ich denke aber, in einer zweiten Weise ist der Zorn nicht mehr da. Weil das helle Licht der Wahrheit an dieser Stelle, wo sie vor dem Gericht Gottes stehen, ihre Lügen zum Schweigen bringt. Sie können nicht mehr zornig sein. Denn es ist jetzt offenbar, dass sie diejenigen sind, die unter dem Zorn Gottes stehen. Es gibt nichts, wessen sie zürnen könnten. Ihre Sünde ist vor allen offenbar. Gott hat deutlich gemacht, ihr seid Sünder. Ihr seid, die sich aufgelehnt haben gegen Gott und die ihr die Erde verdorben habt. Das Problem waren nicht die Christen, das Problem war nicht Gott, sondern eure Liebe zur Sünde, euer Widerstand gegen mich, gegen Gott. Weil sie die Zeugen Gottes nicht ertragen konnten, deshalb haben sie gezürnt. Doch in diesem Moment der Wahrheit, wo vor Gott alles offenbar gemacht worden ist, muss auch dieses Zürnen bei ihnen aufhören. Vom Garten Eden an haben sie gezürnt, haben die Nationen gezürnt. Wir sehen einen Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt, der sich unter Gottes Herrschaft gestellt hat. Kains Taten aber waren böse und er hat es nicht ansehen können, wie Abel sich demütigt unter die Herrschaft Gottes. Und so ging es durch die ganze Zeit. Die Welt hat die Heiligen gehasst. Allein ihre Gegenwart war ihnen immer wieder eine ständige Erinnerung an Sünde und an ihren Unglauben. Und so haben sie das Volk Gottes verfolgt und haben das Evangelium verschmäht. Und sie sind noch weitergegangen. Sie haben sogar versucht, die Gemeinde zu verführen. Wovor unser Gott die Gemeinde aber erfolgreich bewahrt. Und Gott war Zeuge über die Jahrhunderte. Gott hat das über Jahrhunderte angeschaut, wie die Gottlosen mit den Gerechten umgegangen sind. Er hat sein geschundenes Volk gesehen und hat gesehen, wie die Götzendiener ihnen nachgegangen sind. Und vor ihm, der alles weiß, der alles sieht, vor dem alles offenbar ist, müssen diese zürnenden Menschen jetzt erscheinen und ihr Zorn muss verfliegen, denn jetzt stehen sie vor dem zürnenden Gott. Und es ist Zeit, dass sie und die Toten gerichtet werden. Psalm 110, Vers 5 heißt es, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Oder im Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, dass er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Gottes Gericht über die Welt kommt. Könnt ihr euch noch erinnern, in unserem letzten Text, da wurde uns Babel erwähnt, Sodom erwähnt, Jerusalem erwähnt. Wusstet ihr, dass Babel gerichtet wurde, Sodom gerichtet wurde, Jerusalem gerichtet wurde? In gleicher Weise muss auch diese Welt gerichtet werden, die im Widerstand ist gegen unseren Gott. Babylon muss gerichtet werden, dieses System dieser Welt, der Aufstand gegen Gott muss gerichtet werden. Und im Gericht setzt Gott feste Grenzen. Er wird feste Grenzen setzen, er wird scheiden zwischen denen, die sich an seiner Herrschaft erfreut haben und denen, die Selbstbestimmung gewählt haben. Gott wird Schranken für das Böse setzen. Sie werden keinen Zutritt zu Gottes Reich mehr haben. Jede Möglichkeit wird ausgeräumt sein, dass ein zweiter Sündenfall geschehen wird. Gott wird vollkommen trennen. Auf der einen Seite werden alle diejenigen sein, die sich an seiner Herrschaft erfreuen, und auf der anderen Seite all diejenigen, die Selbstbestimmung gewählt haben. Und es wird keinen Wechsel mehr geben. Und Gott wird dafür sorgen, dass sein ewiges Reich, das er aufrichtet, nicht mehr angegriffen werden kann. Die Gottlosen übergibt Gott der Selbstbestimmung. Ihnen gehört die Hölle. Ein schrecklicher Ort der Pein, ein Feuersee. Ein Ort, wo alles Licht des Evangeliums und jeder Gnadenerweis entfernt ist. Die Menschen sind sich untereinander ausgeliefert in der ewigen Gottesferne und in dieser Selbstbestimmung. Ich möchte noch eine Sache sagen bezüglich dem Zorn Gottes. Und zwar, dass Gottes Zorn unserem Zorn völlig fern ist. Also es sind zwei komplett andere Dinge. So wie wir oft als Menschen in Emotionen Zorn erfahren, so ist Gottes Zorn überhaupt nicht. Bei Gott ist Zorn keine erregte Emotion. Bei uns, wenn wir zornig sind, versetzt uns Zorn in innerlichen Unfrieden. Bei Gott ist es nicht so. Gottes Zorn ist seine gerechte Antwort auf eine Welt, die sich gegen seinen guten und heiligen Willen aufgelehnt hat. Und in seinem Zorn muss er diesen Menschen Einhalt gebieten, weil sie sonst alles Leben verderben würden. Wenn Sünde nicht widerstanden wird, so wird ihr alles unterworfen und alles Gute findet ein Ende. Und deshalb muss Gott zornig sein. Gottes Zorn entsteht auch nicht aus bitterer Enttäuschung oder böser Überraschung, weil er sich etwas viel Besseres erwartet hat oder viel besser gedacht hat. Er hat seinen Willen über die Zeit kundgemacht. Er hat sein Evangelium durch die Zeit auf dieser Welt bekunden lassen durch seine Heiligen. Er hat die Menschen immer wieder mit der Wahrheit geplagt durch das Zeugnis seiner Heiligen. Der Herr Jesus Christus kam selbst auf diese Erde, um Sünder zu rufen und zu retten. Doch auch er erfuhr Ablehnung und Häme. Und somit ist Gottes Gericht, wenn er richtet, über diese Welt und sein Zorn gerecht und heilig. Sie entstammen nicht bösen Emotionen, sondern es ist ein gerechtes Gericht über das, was er auf der einen Seite proklamiert hat, dass er gesagt hat, sie sollen sich unter seine Herrschaft beugen, und auf der anderen Seite der Widerstand der Menschen, und er gebietet ihnen in seinem Zorn Einhalt. Anders ergeht es den Gläubigen. Es wird gesagt, sie erhalten Lohn von Gott. Die Gläubigen werden hier mit unterschiedlichen Namen genannt. Sie werden Propheten genannt, Knechte, Heilige, die deinen Namen fürchten, klein und groß. Wenn wir eine Beschreibung abgeben müssten, wer sind die Gläubigen, müssten wir sagen, es sind die Propheten, die Knechte, die Heiligen, die den Namen Gottes fürchten, egal ob sie klein oder groß sind. Das ist die Beschreibung der Gemeinde, das ist die Beschreibung der Gläubigen. Also es geht hier nicht darum, dass Gläubige in unterschiedliche Klassen kategorisiert werden. Dass wir sagen, da sind auf der einen Seite die Propheten, dann sind da die Heiligen, dann sind da die Kleinen und Großen und da diejenigen, die den Namen Gottes fürchten. Sondern es ist eine allgemeine Beschreibung der Gläubigen. Eine umfassende Beschreibung der Gemeinde der Gläubigen. Diese, die hier so beschrieben werden, und niemand anders sind Kinder Gottes, sie sind das Volk Gottes. Heilige ist in der gesamten Bibel die übliche Bezeichnung für das Volk Gottes, für das wahre Volk Gottes, denn das sind wir, Geheiligte, von Sünde und Verdammnis gerettet, wiedergeboren aus dem Geist, gewaschen von unseren Sünden in dem versöhnenden Blut unseres Herrn Jesus Christus. Nicht sündlos an sich, sondern angenommen in der vollkommenen Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus, dieses sündlosen Lammes Gottes, das unsere Sünde hinweggenommen hat. Die Bibel zeichnet alle als Heilige, die durch den Herrn Jesus Christus, unseren Herrn, in einer Beziehung zu Gott stehen. Im Psalm 50, Vers 5 heißt es, versammelt meine Heiligen zu mir, die einen Bund mit mir geschlossen haben durch ein Opfer. Wir haben einen Bund geschlossen mit Gott durch ein Opfer. Diesen Bund hat Jesus Christus für uns geschlossen. Und das Opfer für diesen Bund ist unser Herr Jesus Christus auch selbst. Und an die Großen und Kleinen hier in dem Raum möchte ich sagen, wir dürfen uns freuen. Vor Gott zählt nicht größer, sondern vor Gott zählt allein der Glaube, auf wem wir geglaubt haben. Und der Zugang ist für alle frei, die ihm glauben. Gehen zum Vers 19. Wir sehen, dass die Bundeslade erscheint. Ich lese es nochmal vor. Und der Tempel im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinen Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Die Posaunengerichte in Kapitel 8, Vers 5 wurden eröffnet mit Stimmen, Donner, Blitzen und Erdbeben. Sie werden abgeschlossen mit Blitzen, Stimmen, Donner, Erdbeben und einem großen Hagel. Gott ist da. Diese Beschreibung, wir wissen, wir finden sie unter anderem ähnlich am Berg Sinai, da wo Gott in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit seinem Volk erscheint. Und es spricht unter anderem, dass Gott da ist, in Heiligkeit, aber auch gegenüber den Gottlosen im Gericht. Der Hagel wird im Alten Testament oft erwähnt, der hier zusätzlich dazukommt, wenn es darum geht, dass die Gottlosen gerichtet werden. Zum Beispiel in Jesaja 30, Vers 30, da heißt es, dann wird der Herr hören lassen die Hoheit seiner Stimme, und sehen lassen das Niederfahren seines Arms und wütendem Zorn und einer Flamme verzehrendes Feuers unter Platzregen und Wolkenbruch und Hagelstein. Also es spricht von Gottes Gericht über die Gottlosen. Oder im Psalm 18, 13 und 14. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber mit Hageln und feurigen Kohlen, und der Herr donnert im Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und feurigen Kohlen. Hier in der Offenbarung, an dem Punkt, wo wir uns befinden, ist wieder ein Zyklus abgeschlossen in der Offenbarung. Wir haben hier wieder einen Bericht über das Ende der Welt. Das haben wir vorher schon bei den Siegelgerichten gesehen, im sechsten Siegel und sechsten und siebten Siegel, ein Ende dieser Welt. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, dass wir uns das Ende der Welt, das jüngste Gericht beschrieben wird. Aber noch ist nicht alles gesagt, noch ist die Gemeinde nicht umfassend informiert, was uns betrifft. Und vor allem in den nächsten Wochen wird es darum gehen, dass wir sehen, wer sind die wahren Feinde der Gemeinde? Wer sind die wahren Feinde Gottes? Und wir werden sehen, wie Gott den Sieg auch über diese bösen Mächte erringt. Die sind bei uns bisher noch nicht auf dem Schirm. Wir haben sie in der Offenbarung noch fast gar nicht gesehen. Die bösen Mächte, die im Hintergrund die Fäden ziehen in der Auflehnung gegen Gott. Und in den nächsten Wochen werden wir sehen, wie Gott auch mit diesen Feinden umgeht. Auch sie, diese Feinde Gottes, der Satan und die alle, die er für seine Machtenschaften verwendet, müssen gerichtet werden. Und bisher in unserem Text waren wir begrenzt auf den Kontrast zwischen den Heiligen und den Gottlosen, denen, die sich an Gottes Herrschaft erfreuen und denen, die Selbstbestimmung gewählt haben. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass das Gericht über die Gottlosen vom Himmel her geschieht, vom Allerheiligsten aus. Der Tempel im Himmel wurde geöffnet und die Lade des Bundes wurde im Himmel gesehen. Das heißt, von da aus sind die Gerichte ausgegangen. Wir haben es ja auch bei der Eröffnung gesehen. Dort vom Thron Gottes aus geschahen die Gerichte. Wenn wir hier am Ende die Lade des Bundes sehen, dann werden wir an die Eroberung von Jericho erinnert. 6 Tage lang marschierte das Volk Gottes über diese Stadt Jericho, um diese Stadt Jericho herum. Da waren 7 Priester, sie hatten jeder eine Posaune, also 7 Posaunen, und sie haben jeden Tag posaunt, wenn sie um die Stadt gegangen sind. Am 7. Tag sind sie 7-mal um die Stadt gezogen und haben 7-mal posaunt. Und als das Volk war während dieser ganzen Zeit still, aber dann, als die 7. Posaune erschallte und dann das Volk einstimmt in diesen lauten Geschrei, dann fällt diese Stadt nieder und die Stadt wird eingenommen. Und ein ähnliches Bild haben wir hier. Vorher hören wir 6 Posaunen und es geschieht nichts. Und dann kommt die 7. Posaune und die Gläubigen stimmen ein in den Jubel und die gottlose Stadt Babylon ist gefallen. Der Himmel ist geöffnet und die Bundeslade wird sichtbar. Die Bundeslade befand sich im Alten Testament immer im Allerheiligsten und sie ist ein Bild für die Gegenwart Gottes unter dem Volk. Wir wissen, dass derjenige, der unberechtigt die Bundeslade angefasst hat, gestorben ist, weil sie nicht Gottes Heiligkeit entsprachen. Und Johannes sieht jetzt den Himmel geöffnet und diese Bundeslade ist sichtbar. Vorher war kein Blick für die Bundeslade möglich. Gottes Heiligkeit konnte nicht gesehen werden, weil der Mensch dann sterben musste, weil er nicht Gottes Heiligkeit entsprach. Und jetzt wird dieser Himmel geöffnet, der Tempel geöffnet und die Bundeslade wird sichtbar. Wir wissen, dass es im Himmel keinen physischen Tempel gibt und auch keine physische Bundeslade, sondern es spricht davon, dass Gott offenbar geworden ist. Er ist offenbar geworden in seiner Heiligkeit, offenbar in seinem Sieg und indem er seine Herrschaft angetreten hat, offenbar in dem, dass er die Gottlosen richtet. Und für die Gottlosen ist es noch ein wirklich großer Trost. Die Bundeslade repräsentiert die Gegenwart Gottes. Und jetzt ist die Gegenwart Gottes offenbar unter seinem Volk. Gott ist mitten unter seinem Volk, mitten in seinem Tempel unter den Gläubigen. Er hat ihre Feinde besiegt und unter seinem Volk ist er jetzt in Ewigkeit gegenwärtig. Sein Reich bleibt bestehen in Ewigkeit und für sein Volk bedeutet es ewige Freude und Segen und für seine Feinde größten Zorn. Gott ist König. Und auch wenn wir heute das noch sehen, dass sich gegen Gottes Herrschaft aufgelehnt wird, so wissen wir, dass der Tag seiner vollkommenen, vollendeten Herrschaft kommen wird. Wir dürfen uns darüber freuen. Und wir dürfen uns vor allem auch darüber freuen, dass Gottes Herrschaft auch in uns vollends aufgerichtet werden wird. Und wir dürfen diesen Tag sehnlichst herbeisehen. Und an diesem König, an diesem Herrn, an diesem Sieger Jesus Christus wollen wir uns freuen. Ich möchte abschließen mit einem Text aus Offenbarung 21, Vers 22 und 23. Da geht es um die Stadt, um die Gläubigen, um das Volk Gottes, um die Braut Christi. Und in dieser Stadt, innerhalb der Braut Christi, wird uns gesagt, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheint. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Wir dürfen uns freuen auf den Tag, wo Gott seine vollendete Herrschaft aufgerichtet hat. Wir dürfen uns freuen auf den Tag der ewigen Gemeinschaft mit unserem herrlichen Gott und Retter Jesus Christus. Amen.